was Sie mit Angedenken, das heißt mit der Regression im Positiven gesagt haben, nichts anderes als nostalgisch sein, beziehungsweise eine Versöhnungsstrategie mit der Tatsache, dass ich ohnmächtig und dennoch aber glücklich bin. Jetzt, es ist eine durchaus ehrenvolle und schöne Sache, Glück im Unglück irgendwie dennoch noch irgendwie sich selber zu erheischen. Rein analytisch betrachtet ist aber die große Frage, die sich hier stellt, ist es nicht im Grunde genommen eine Gesamttendenz, in der wir uns, ich habe es gestern benannt, irgendwie der aufrechte Stand unter dem Tisch mehr oder weniger uns dann erheischt haben. Es ist schön, aufrecht unter dem Tisch zu stehen, aber der Tisch ist nun mal da. Ob der Tisch wegschaffbar ist, beziehungsweise so modifizierbar ist, dass der aufrechte Stand auch ein Gesamtes bedeutet, das ist doch die Frage, die zumindest also Adorno umtrieben hat und ich würde sagen auch ein Teil der Leute, die hier argumentiert haben.
Ja, ich glaube, Sie haben schon recht, bloß ist die Frage, ob es unterschiedliche Strategien sind. Also erstmal bin ich auch der Überzeugung, dass es an der gesamten Lage der Gesellschaft und vor allem an der Weltlage, auf die Sie ja auch hinweisen, nichts ändert, wenn viele Einzelne und selbst wenn sie massenhaft das tun, ihren Leib wieder entdecken. Nein, das ändert nichts. Aber umgekehrt ist es auch so, dass wenn wir eine sozialistische Gesellschaft erreichen würden, wo die Güterverteilung auf der Welt vielleicht von der Art ist, dass jeder satt wird, damit haben wir noch immer nicht den Leib wiedergefunden. Auch das könnte eine Gesellschaft sein, wie wir es natürlich bei den Ansätzen zum Sozialismus sogar gesehen haben, dass es im Grunde Hochleistungsgesellschaften gewesen sind mit extremen Entfremdungsphänomenen. Also vielleicht ist da ja ein Fehler drin, dass man diese beiden Seiten derartig eng miteinander verkoppelt. Und vielleicht ist ja Adornos Resignation auch ein bisschen damit erklärbar, dass er das getan hat. Wieso? Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Natürlich gibt es ein richtiges Leben im Falschen. Bloß es ist vielleicht nicht legitimierbar oder was weiß ich. Es ist, man mag Probleme haben, als Individuum unglücklich, glücklich zu sein, wenn die Gesamtheit nicht glücklich ist. Aber die beiden Strategien notwendig miteinander zu verkoppeln, könnte ein Denkfehler sein, beziehungsweise es könnte ein Charakteristikum eben gerade unserer zivilisatorischen Zustandes sein, dass das Allgemeine und das Besondere systematisch auseinanderfallen. Das sieht man ja auch im Bereich der Ethik. Ethik im öffentlichen Bereich ist etwas anderes als in dem Individualbereich. Das miteinander zu verbinden, ist eine Eintrübung beider Seiten. Ja, bitte.
Ja, bitte.
Herr Böhme, ich komme aus einem Land, wo jeden Tag gefragt wird, wie geht es dir? Und da antworten die Leute persönlich ganz gut, aber die objektive Lage. Jetzt ist natürlich dieses persönlich ganz gut, wenn die objektive Lage so ist, wie sie bei uns ist, im Grunde genommen nur eine fadenscheinige Ideologie. Das heißt, wir können uns anderes sehen, zu sagen, persönlich im Privaten geht es mir ganz gut, aber wenn auf der anderen Seite ein Militär von meinem Land eine Barbarei ausrichtet und die Gegenbarbarei ist, dass neben meinem Haus ein Autobus explodiert, dann ist das mir ganz gut gehen im Grunde genommen nichts anderes, eine Rationalisierung eines subjektiven Ohnmachtszustandes, der nur behoben werden kann, wenn dieser Gesamtzustand aufgehoben wird. Jetzt rede ich nicht gesamtzivilisatorisch, ich rede vom Frieden im Nahen Osten, davon rede ich im Moment. Okay? Also wenn das in diesem Karree so betrachtet werden kann, dann ist in der Tat das subjektive Wohlsein und übrigens genau diese Körperkultur ist heute in Israel das Wellbeing, das sogenannte Wellbeing, ist also der absolute Sport im Moment. Je mehr Autobusse explodieren, desto mehr Wellbeing haben die Leute im Persönlichen. Das ist doch Mist. Das ist doch ein Zustand, wo das Objektive die Menschen mittlerweile so abgedröhnt hat, dass sie nicht mehr fähig sind, als Wellbeing noch in irgendeiner Weise als eine Glückserfahrung in einem gesamten katastrophischen Zustand zu erfahren. Jetzt das übertragen, lassen wir jetzt den Nahen Osten wieder beiseite, auf einen Weltzustand. Ich glaube, es hat gute Gründe gegeben für Adorno, nach 1945 katastrophisch zu denken. Und wie wir gestern versucht haben, ein bisschen zu elaborieren, vielleicht sind auch die Grundverhältnisse, die damals das gezeitigt hatte, was für ihn das katastrophische Denken ausgemacht hat, noch gar nicht so sehr aus der Welt weg. Ich habe gerade gesagt, es sterben noch heute immer 30 Millionen Menschen an Hunger, wo es nicht mehr objektiv notwendig ist. Also von daher wäre für mich die Frage, was heißt denn wieder die Leiberfahrung, wenn bei bestimmten Menschen der Leib damit anfängt, überhaupt nicht erfahren zu werden, weil sie statt 1500 Kalorien pro Tag nur 500 oder 400 Kalorien pro Tag kriegen. Damit fängt es doch an.
Ja, also ich stimme Ihnen vollkommen zu, bloß ist jetzt die Frage, was die Konsequenz ist. Die Konsequenz kann ja nicht heißen, subjektives schlechtes Gewissen, wenn es einem gut geht, sondern darüber nachdenken, dass man Lebensformen praktiziert, die eben nicht die Ethik des guten Lebens zur herrschenden Ethik unserer Gesellschaft macht. Nicht? So ist doch die Lage. Nicht? Hier im Westen ist Utilitarismus, Ethik des guten Lebens, ist die herrschende Ethik. Da muss man natürlich gegen angehen und das tue ich ja auch. Also zum Beispiel eben durch den Gedanken der ästhetischen Ökonomie, dass hier unsere westlichen Ökonomien solche sind, die im Wesentlichen eigentlich nicht für Bedürfnisse produzieren, dass wir in einem kapitalistischen Zustand sind, in dem der Kapitalismus nicht mehr definiert werden kann als System der Bedürfnisse, wie von Hegel und Marx das noch gedacht wurde, sondern also die Überflussgesellschaft im Grunde nur noch Begehrnisse bedient, das heißt also solche Bedürfnisse, die durch ihre Befriedigung nicht zur Ruhe kommen, sondern gesteigert werden. Das ist meine andere Linie der Argumentation. Natürlich hängt das irgendwie auch mit der Leibphilosophie zusammen, dass ich eben einen ganz anderen Begriff habe von Lust und Befriedigung. Also zum Beispiel eben, wie ich vorhin mit Platon gesagt habe, einen Begriff von Lust, der eben nicht auf Begehren beruht. Während die gesamte gesellschaftliche Situation hier im Westen darauf setzen muss, das Begehren durch jede Befriedigung zu steigern. Ich polemisiere auch dauernd dagegenüber, dass hier bei uns jetzt sozusagen selbstverständlich ist, dass die Wirtschaft gut ist, wenn sie wächst. Wieso soll sie eigentlich wachsen? Warum? Wohin? Warum? Vor allem ist es sowieso ist es unsinnig, ist es ökologisch unsinnig, die Wirtschaft zu definieren als eine, die gut ist, wenn sie wächst. Das ist natürlich nur ein kapitalismusinterner Begriff. Also denken Sie nicht, dass ich als Person diese andere Seite vernachlässige. Aber ich wehre mich dagegen, hier eine kurzschlüssige Verbindung herzustellen zwischen dem Individuum und der Gesellschaft. Ich glaube, das ist einfach historisch falsch, das zu machen. Ich sage ja auch, es gibt keine versöhnte Gesellschaft. Das ist nämlich so auch schon bei Marx diese alte Idee, nicht? Dass es dem Individuum eigentlich erst dann gut geht, wenn es der Gesellschaft gut geht und umgekehrt. Das ist nicht wahr. Das ist eben, es gibt eben auch ein falsches Leben im Richtigen, nicht? Das muss man dagegen halten.
Wie lässt sich richtig in richtiger steigern? Das weiß ich auch nicht, bitte.
Sigurd Bergmann, Professor in Religionswissenschaft in Norwegen. Die Frage, wie Gernot Böhmes Natur als Leibsein-Philosophie sich zu Adornos kritischer Gesellschaftstheorie verhält, finde ich ausgesprochen interessant. Aber wenn du nun den Untertitel mit der These ausführst, das Subjekt wird im Schmerz geboren, könntest du dir nicht vorstellen, eine zweite These dazu auszuprobieren, nämlich die Gemeinschaft wird im Leiden geboren, sodass das nicht entweder ich oder wir sind, nicht entweder das Subjekt als nun nicht mehr Subjektivität oder was weiß ich, aber auch nicht als spätmodernes Individuum, aber doch ein recht einsames Erlebnis, was natürlich Grundlage des auch gemeinsamen Leib zusammen sein bedeuten muss.